Ja, herzlichen Dank für die vielen unterschiedlichen Lieder. Als wir vorhin dieses Tanzlied gesungen haben, da habe ich mir vorgestellt, wie das wohl gewesen ist. Die erste Christenheit hat ja tatsächlich im Gottesdienst getanzt. Johannes Chrysostomus, also das heißt einer der großen alten Kirchenväter, bis zur Synode von Toledo war der Bischof Vortänzer im Gottesdienst. Und die Synode von Toledo hatte den Eindruck, dass das unschicklich ist und hat das dann abgeschafft. Also einer der alten Kirchenväter war Vortänzer im Gottesdienst und hat das noch praktiziert. Wir waren mal in einer Gemeinde, in einer Kirche, ein evangelischer Pfarrer. Nach dem Gottesdienst, nach dem Abendmahl ist er mit uns zusammen um den Abendmahlstisch nicht getanzt, aber Ringelpiez mit anfassen, wir sind drumherum und haben Gott gepriesen. Oder so ein ruhigeres Lied, anbetend vor Gott stehen und ihn preisen, sodass ich mit meinem ganzen Herzen dann vor Gott erscheine und ihm danke. Oder so ein lautes, so wie gestern der Kindergeburtstag, ich weiß nicht, wer gestern Nachmittag hier war, es war laut bis zum, weiß ich nicht wie, sodass alle Welt hört, meine Tochter hat Geburtstag, also unser Herr ist auferstanden. Wie feiert man eigentlich oder welche Lieder singt man eigentlich zu Ostern? Ist der Bischof, also wäre ich dann oder die Ältesten nicht Vortänzer im Gottesdienst? Alleine der Vorstieß, das ist ja wohl, das wäre. Manchmal ist das so, dass sich Dinge auch verändern. Und gerade heute, auch in dem Predigtext, den wir gleich lesen, wird das ja deutlich. Also es ist ja sehr betont, dass zu Karfreitag und auch zum Ostersonntag Erdbeben sind. Das überlese ich normalerweise auch, wer Erdbeben, ja klar, Israel, ne, Grabenbruch, ostafrikanischer Grabenbruch, das heißt, da ist häufig Erdbeben und alleine die Sedimentschichten sind ja, glaube ich, 120 Kilometer voneinander schon entfernt, das heißt, man kann feststellen, das ist wirklich über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder ein Stückchen weiter, das ist schon eine ganze Menge. Aber deutlich zu machen, dass mit dem Erdbeben natürlich auch verbunden war bei Karfreitag, dass der Vorhang im Tempel zerriss. Das heißt, da, wo der Priester, der hohe Priester und nur er eben, der hohe Priester und nicht die anderen, sondern nur er alleine zum Versöhnungstag einmal in diesen hinteren, also in das Allerheiligste, in den hinteren Raum gehen durfte, um Versöhnung zu erwirken für das Volk Israel. Und wenn das zerreißt, das Erdbeben zerrüttelt, das, was im alten Bund so festgefügt ist, jetzt ist Zugang da, der Vorhang ist zerrissen, wir können jeden Tag zu Christus, also zu Gott, dem Vater, gehen und haben Versöhnung in seiner Gegenwart. Manchmal benötigen wir solche Erdbeben, und der Bass war ja eben fast erdbebenmäßig und so. Das ist ja ein Stückchen die Frage, darf nicht, muss nicht auch Kirche sich immer wieder verändern. Und manchmal ist es dann auch von unserem Empfinden unschicklich, dass der Bischof Vortänzer im Gottesdienst ist. Und auf der anderen Seite soll es doch eine fröhliche und freudige Sache sein. Eine ganz wichtige Frage. Ich möchte mit euch zusammen den Predigtext lesen, und zwar Matthäus 28, die Verse 1 bis 10, also der in den Losungsbüchern angegebene und vorgeschlagene Predigttext. Nach dem Sabbat kam in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg, setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist doch auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt es ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder, umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Und als die Frauen dann zu den Jüngern kamen, haben sie es nicht geglaubt und haben gesagt, ihr spinnt. Das gehört mit zur Ostergeschichte dazu. Voll Furcht und großer Freude, man weiß noch gar nicht so recht, was soll man denn davon halten. Natürlich haben wir zu jedem Ostern mindestens diesen Text oder einen anderen Paralleltext, den wir predigen und den wir auslegen und den wir hören. Aber wenn man sich diese Texte oder diesen Text mal anschaut, was da für Bemerkungen drinstehen, wird es hochinteressant. Jesus ist auferstanden. Gott hat gehandelt, ohne zu fragen. Und alleine das ist schon eine Bemerkung wert oder wert, sich das nochmal vor Augen führen zu lassen, zu führen. Am Karfreitag, die Jünger standen dabei, konnten nichts machen. Es waren ja die Soldaten rechts und links, es waren die hohen Priester und Schriftgelehrten, all die Leute, die darauf aufpassten, dass das so geschah, was dazu geschehen hat. Die Jünger standen daneben und konnten nichts machen. Zu Ostern, zur Auferstehung ganz genauso. Jesus ist auferstanden und die Jünger konnten nichts machen. Sie haben es nicht mal erwartet. Sie waren unvorbereitet. Manchmal sind wir im Reich Gottes Zuschauer und können nichts machen und das fällt uns schwer. Normalerweise nach der Predigt, wenn eine Predigt gut ist, heißt es immer das und das und das, geh nach Hause, mach es. Was sollen wir machen? Welt verbessern, bessere Christen werden, all diese Dinge, das sollst du jetzt machen, wenn du zu Hause bist. Eigentlich zu Ostern müssten wir sagen, es ist ein Akzent darauf, deutlich wahrzunehmen, Gott hat alles gemacht. Gott hat alles gemacht, er hat alles getan, er hat dafür gesorgt, dass Jesus ans Kreuz ging. Eigentlich hätten dies die Jünger gerne verhindert. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Jesus aufersteht. Und die Jünger hatten es nicht geglaubt, konnten es nicht annehmen, nicht wahrnehmen. Und als die Frauen hingehen und es gesagt haben, haben sie es nicht geglaubt. Und als dann die Jünger, einige Männer noch kamen, haben es auch gesehen, haben sie es auch nicht geglaubt. Erst als Jesus ihnen selber begegnet und so weiter und so weiter. Aber es ist ein wichtiger Akzent in unserem Glauben. Es gibt Situationen, da sind wir Zuschauer und können nichts machen, brauchen nichts machen, sollen nichts machen. Stell dir vor, du müsstest an deiner Erlösung ein Stückchen beitragen. Wenn du in deiner depressiven Phase bist, stellst du immer die Frage, habe ich das, was ich tun muss, wirklich richtig gemacht? Kann Gott das, was ich da zu tun habe, zu meiner Erlösung irgendwas beizutragen? War das wirklich richtig? Habe ich das richtig gemacht oder ist da nicht doch etwas, was falsch gelaufen ist? Wenn es uns schlecht geht, zweifeln wir all das an, was wir sind und haben, was wir tun, was wir können. Es ist für das Evangelium ganz wichtig wahrzunehmen, dass es Situationen gibt, da sind wir nur Zuschauer und können nichts machen und brauchen nichts machen, sodass ich als Pastor immer sagen kann, Christus hat für dich alles gemacht, egal wie du dich im Moment fühlst. Egal, ob du in deinem Leben alles zerbrochen hast, alles kaputt gegangen ist, Dinge anders gelaufen sind, als du dir das vorgestellt hast. Es gibt solche Situationen, da ist unser Leben manchmal so zersetzt und wir haben den Eindruck, wir kriegen nichts voreinander. Und wenn dann noch meine Erlösung da in diesen Sog hineingezogen wird, vielleicht ist das, was ich zu tun hatte, doch nicht ganz richtig gewesen. Dann würde auch meine Ewigkeit in so einer depressiven Phase immer mit kaputt gehen. Die Jünger stehen daneben und sind Zuschauer, weil Gott alles tut. Wehe, wenn du zu deiner Erlösung beitragen musst und du kommst in eine depressive Phase. Fürchterlich. Wahrscheinlich kann mich Gott gar nicht lieb haben. Gott hat dafür gesorgt, ein ganz wichtiger Akzent in unserem Glauben, dass wir nichts tun können. Die Jünger es auch nicht verhindern konnten, sondern Gott hat seinen Zeitplan, Gott hat seine Vorhaben, Gott hat das getan, was er sich vorgenommen hat, was die Propheten vorhergesagt haben. Er hat das getan. Das Erdbeben ganz genauso. Deutlich wahrzunehmen, dass es manchmal Situationen braucht, wo Gott unser Leben rütteln muss, wo es Erdbeben braucht, dass wir aufbrechen, dass wir mal durcheinander geraten, neu alles sortieren müssen. Sonst würden wir auf unserem alten Pfad immer weitergehen, sonst würden wir immer den gleichen Trott gehen, immer das gleiche Lied singen. Gott hat dafür gesorgt, dass es Situationen gibt, wo unsere geistlichen Fundamente mal erbeben, weil das Handeln Gottes manchmal alles durcheinander wirft. Es ist auch interessant, dass hier steht, die Sonne verlor ihren Schein. Ja, manchmal gibt es Situationen, da haben wir den Eindruck, wo ist Gott eigentlich? Scheint er mich noch an? Ist er da? Hört er mich eigentlich? Weiß ich das? Interessanterweise, zu der damaligen Zeit gab es keine totale Sonnenfinsternis. Aber man kann eine 60-prozentige Sonnenfinsternis festmachen in dieser Zeit, und zwar am 3. April 33, ein Freitag. Etwas, was wir historisch festmachen können, offensichtlich ist das der Todestag Jesu. In der Bibel steht, die Sonne verlor ihren Schein, das heißt verlor das Stechende. Es ist keine totale Dunkelheit hier gesagt. Gott macht mit der Natur deutlich, dass dieser Tag ein ganz besonderer Tag ist, sodass selbst die römischen Soldaten oder der Hauptmann, der am Grab oder am Kreuz steht, sagen muss, das, was jetzt hier passiert, zeigt mir, dass dieser Mann etwas Besonderes war. Das war der Sohn Gottes. Selbst die Schöpfung weist darauf hin und macht deutlich, hier geschieht etwas, was ganz Ungewöhnliches und ganz Besonderes ist. Die Jünger sind unvorbereitet. Manchmal denke ich mir, so ähnlich wie wenn Besuch kommt und du sitzt in der Badewanne, man freut sich, aber man weiß nicht genau, wie soll man das jetzt einordnen, lass mich schnell noch mich abtrocknen, damit ich, so irgendwie stelle ich mir die Jünger vor. Sie hatten eigentlich was ganz anderes vor. Nicht? Freitag immer Bade oder Samstag ist Badetag, nicht? Also irgend sowas. Und plötzlich ist Jesus auferstanden. Was soll man jetzt damit anfangen? Das kann ich gar nicht einordnen. Was soll das eigentlich? Die Frauen sind dabei, die Salben zusammenzurühren, die Binden fertig zu machen. Das konnten die Israeliten, sie hatten immer gute Kontakte nach Ägypten. Das heißt, das Einmumifizieren, das Einbalsamieren, Aloe Vera, all diese Dinge. Das heißt, Dinge, die man auf die Mumie schmiert, damit sie einigermaßen über die Runden kommt und erhalten bleibt. Das wussten die Israeliten, wie man das macht. Was bleibt denn auch übrig, wenn das, worauf man gehofft hat, einem plötzlich zerschlagen wird? Man hat gedacht, Gott würde so und so und so handeln und dann macht er was ganz anderes. Was bleibt von meinem Glauben übrig, wenn Gott sich die Freiheit nimmt, plötzlich anders zu handeln? Nicht? Du sitzt in deiner geistlichen Badewanne und Jesus steht plötzlich davor und du kannst es gar nicht einordnen. Es gibt Situationen, da muss dir Gott erstmal die Sachen aus der Hand nehmen, die du dir so vornimmst, was Gott wohl zu tun hätte. Es muss ein Erdbeben geben, dass dir Dinge, wo du meinst, Gott in der Hand zu haben, so muss er sein. Und plötzlich fällt es dir aus den Händen und du sagst, was passiert jetzt? Was ist das jetzt? Es gibt solche Situationen. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott ein böser Gott wäre, sondern manchmal geht er mit dir Schritte und verändert deinen Glauben und Dinge kommen dazu. Er schließt einen neuen Bund. Manchmal muss man sich ganz neu darauf einlassen. Die Frauen hatten vor, die Jünger hatten vor, das zu retten, was von ihrem Glauben, was sie meinten, ihr Glaube sein zu können. Sie hatten vor, das einzubalsamieren, hatten vor, Grabpflege zu betreiben, wenigstens den Leichnam noch ehrenvoll bestatten, denn als Lebender sind sie ja mit ihm fürchterlich umgegangen. Wenigstens als Leichnam soll er doch einigermaßen noch gut aussehen. Manchmal beerdigt man seinen eigenen Glauben, weil kaum noch was übrig geblieben ist. Gott hat anders gehandelt und du kannst es nicht einordnen. Und du weißt nicht warum und du hast den Eindruck, die Sonne scheint nicht mehr, Gott hört mich nicht mehr. Irgendwas ist da ganz merkwürdig gelaufen. Karfreitag, es musste alles sehr schnell passieren, denn es ist ein großer Feiertag, so steht es hier, also ein Rüsttag, ein besonderer Tag, sich fertig zu machen, vorzubereiten auf den Schabbat. Es ist ja der Passatag. Also wurden die Römer gebeten, nehmt doch die Gekreuzigten herunter, denn das Land wird unrein an so einem Tag, wenn solche verurteilten, verfluchte Leute oberhalb der Erde eben am Kreuz hängen. Bitte nehmt sie ab und beerdigt sie, tut sie runter. Man ging damit zu den Römern. Die Römer sagten, naja gut, wenn ihr meint, macht es. Bis Sonnenuntergang musste das passiert sein, üblicherweise 18 Uhr. Also musste auf die Zeit gedrängt werden. Der römische Soldat wurde rumgeschickt und fand, sie waren am Leben und er zerschlug die Knochen, also die Beine von den beiden Mitgekreuzigten. Und dann ist eben nur noch der Armbereich, der dann runterzieht, weil unten nicht mehr abgestützt werden kann. Und bei Jesus findet man, dass er schon verstorben ist und er sticht mit seiner Lanze hinein und es kommt Blut und Wasser heraus. Das heißt, man nimmt an, dass durch die Schocksituation, durch die vielen Wunden, die er hatte, die ganzen Gerinnungsfaktoren verbraucht waren, schon so, dass anfänglich das Blut und das Serum sich trennt und beides schon anfänglich getrennt war, gerade tot und der Römer sticht hinein. Die alten Kirchenväter haben das als ein Zeichen gesehen für Taufe und Abendmahl. Und haben daran festgemacht, dass Jesus mit seinem Sterben Taufe und Abendmahl als Sakramente der Kirche stiftet. Sei es drum, wie man es auslegt, aber an der Stelle wird deutlich, was Gott getan hat. Für die jüdischen Ohren und Augen war wichtig, später zu verstehen, das Lamm Gottes, wenn sein Opfer gelten soll, muss unversehrt sein. Also die Knochen dürfen nicht gebrochen sein. Ein solches Lamm, wo also irgendein Fehl, also irgendwie hinkend oder so irgendwas, galt als Opfer nicht. Und für die ersten Christen war es ganz wichtig, den Juden deutlich zu machen, Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Opferlamm wirklich ganz und gar heil und gültig ist. Dieses Opfer gilt wirklich. Für unsere Ohren ein bisschen merkwürdig, weil wir sowas nicht mehr kennen, aber für jüdische Ohren etwas ganz Wichtiges. Gott hat dafür gesorgt. Eigentlich der Römer war schon unterwegs und hat ihnen die Knochen zerbrochen, aber für das eigentliche Opferlamm, das war schon tot. Gerade eben, gerade frisch dabei und verstorben. Die Jünger waren beschäftigt mit dem Rest ihres Glaubens, ihn einzubalsamieren. Die Frauen waren losgeschickt. Was geschieht, wenn Gott nicht so handelt, wie wir uns das denken? Er soll wenigstens in guter Erinnerung bleiben. Lasst uns ein schönes Grab machen, damit er einigermaßen noch gut aussieht. Die Jünger waren eingeschlossen zwischen Enttäuschung und Angst um die eigene Haut. Sie haben gerade eben unseren Herrn hingerichtet. Bald werden sie kommen, uns auch hinzurichten, uns abzuholen. Sie waren im Obergemach und das war eingeschlossen, abgeschlossen. Wir waren ja in diesem Obergemach drin. Dieses Obergemach ist so ein Stückchen und an der hinteren Seite sind so ein paar Türen, da kann man über die Dächer so ein bisschen aus und davon. Das heißt, das war schon so ein besonderer Ort, wo man dann schnell auch weg war. Die Jünger haben sich so einen Ort ausgesucht. Sie hatten Angst, sie werden uns jetzt auch holen. Die Frauen waren damit beschäftigt, lasst uns die Leiche einigermaßen gut aussehen lassen. Die Jünger waren damit beschäftigt, wenn sie kommen, versuchen wir möglichst viele Hintertüren zu haben, um abzuzwitschern über die Dächer von Jerusalem. Was soll Gott mit Menschen machen, die so glauben? Wo so ein Glaube übrig ist, wo man beschäftigt ist mit dem, was übrig geblieben ist vom eigenen Glauben, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Dass da ein Erdbeben kommen muss, das kann man verstehen. Dass Gott an den Schrauben der Schöpfung dreht, das kann man verstehen, damit sie merken, hier fängt etwas Neues an. Der Engel sitzt auf dem Stein. Er hatte ihn weggerollt. In Lukas 24 ist ein Engel beschrieben mit einer etwas anderen Herzenshaltung. Dieser Engel platzt fast. Ihr sucht den Lebenden bei den Toten, seid ihr eigentlich noch recht bei Sinn? Er hat euch doch gesagt, er aufersteht. In Lukas 24 wird dieser Akzent sehr stark betont. Der Engel sitzt auf dem Stein und sagt, hört mal zu, seid ihr eigentlich noch recht? Er hat doch gesagt, er geht nach Galiläa. Ihr sucht den Auferstandenen, den Lebenden bei den Toten? So ein wenig kommt dieser Akzent hier in Matthäus 28 auch zum Vorschein. Ihr sucht den Lebenden bei den Toten, er hat euch doch gesagt, er aufersteht. Der Akzent in Matthäus 28 ist dieses, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Was würde bei dir passieren, wenn Jesus dir begegnet, frisch auferstanden, wenn er durch die Wände durchgeht? Wenn Gott anders handelt, als du dir das denkst und vorstellst, fürchtet euch nicht. Die Soldaten, die das Grab bewachen sollten, werden dargestellt als starr vor Angst. Ich glaube sogar steht da, fallen zu Boden. Dieses Wort an die Frauen, fürchtet euch nicht, ist ganz wichtig, wie zu Weihnachten. Die Engel, die dieses Wort mitbringen, fürchtet euch nicht, das hat Gott für euch getan. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Johannesbriefe. In der Nähe Gottes, in der Liebe Gottes ist keine Angst, ist keine Furcht. Wenn ich verstanden habe, das hat Gott für mich getan, dann brauche ich vor diesem Gott keine Furcht haben. Ehrfurcht, ja, keine Angst. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Angst vor Gott zu haben, dann hat man nicht verstanden, was Jesus für mich getan hat. Wenn ich Angst vor diesem Gott habe, der lieber sich selber oder seinem Sohn die Schuld der Welt aufbürdet, habe ich nicht verstanden, dass er das wirklich getan hat. Ich brauche vor diesem Gott keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht, vor diesem Gott nicht. Für mich war es ein ganz wichtiger Lernprozess in meinem Glauben wahrzunehmen, dass Gott etwas für mich tut. Als ich mich bekehrt habe, war es für mich gar kein Problem, mir vorzustellen, Gott ist ein allmächtiger Gott, gar keine Frage. Die Schöpfung, dass Gott die Schöpfung gemacht hat, war keine Frage. Für mich war es die Frage, aber würde Gott etwas für mich tun, für dich tun? Da hatte ich Mühe mit, mir das vorzustellen. Das war für mich ein extra Lernprozess, dass Gott für mich etwas getan hat. Wichtig war auch gerade für mich in der Berufungsphase zum Pastor, dass Gott seine Hand, seinen Finger auf mich legt, du. Dass Gott insgesamt den Kosmos gemacht hat, war für mich kein Problem. Aber dieses Du, dich will ich, du bist mir wichtig, das war für mich ein extra Lernprozess. Dass Gott für mich etwas tut. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat das für dich getan. Auch wenn du das noch nicht verstehst. Die Beauftragung der Frauen heißt ja auch nicht, verkündet es den Brüdern, wenn ihr es verstanden habt. Möglicherweise haben es die Brüder nicht verstanden, also das heißt die Jünger nicht verstanden, auch die Frauen haben es nicht. Darum geht es ja nicht, dass man Auferstehung versteht. Wer will das verstehen? Wer will das erklären? Aber bezeugen, reden davon, das, was Gott getan hat, und er hat es für mich getan und er hat es für dich getan, und du kannst es genauso ergreifen und genauso annehmen für dich in deinem Leben. Fürchte dich nicht. Gott handelt. Manchmal sind wir Zuschauer, manchmal müssen wir nichts tun und müssen es annehmen. Müssen es einfach annehmen, weil er die Erlösung als Komplettpaket mir gibt. Etwas ganz Wichtiges, sonst hätte Jesus nicht die mühseligen und Beladenen berufen dürfen und können. Denn mühselige und Beladene zweifeln immer auch ein Stückchen an sich selbst. Und wenn dann so ein Zweifler auch zu seinem Glauben, zu seiner Erlösung etwas beitragen muss, ist das immer die offene Tür für Anfechtung und für Verzweiflung und für Fragen. Manchmal sind wir Zuschauer, weil Gott alles tut. Jesus hat alles getan. Sein Leib ist komplett am Kreuz gehangen. Sein Leib ist komplett in das Grab gekommen. Und er ist auch komplett auferstanden. Ganz und gar. Ganz wichtig, eine ganz wichtige Sache. Was müssten wir tun? Eine kleine Nebenbemerkung. Jesus kommt den Frauen entgegen. Der Engel hat ihnen gerade gesagt, jetzt geht zu den Brüdern und erzählt es ihnen von dem, was ihr da erlebt habt. Dann steht da im Text, Jesus kam ihnen entgegen. Es ist ein Wesenszug unseres Gottes, dass er mir entgegenkommt. Sicherlich muss ich den ersten Schritt gehen und auf der anderen Seite kommt Jesus mir entgegen. Etwas, was in der Offenbarung und überhaupt in dem, wie sich Gott in der Bibel offenbart, eine ganz wichtige Sache. Es geht nicht nur darum, dass ich etwas tun muss oder dass ich besserer Christ werden muss und die Welt verändern und all diese Dinge, alle Hungersnöte beseitigen und so weiter und so weiter, sondern dass Gott mir entgegenkommt. Christus kommt mir entgegen. Er kennt mich. Der Engel weiß, was die Frauen wollen. Ihr sucht den Lebenden bei den Toten. Ihr wollt ihn einbalsamieren, aber der ist schon nicht mehr hier. Der Engel weiß, die Frauen sind auf dem falschen Dampfer. In Lukas 24 platzt er. Aber hier ist der Akzent auf dem "Fürchtet euch nicht". Manchmal muss man uns das sagen, wenn wir falsch liegen, wenn wir auf dem falschen Dampfer sind. Es ist schlimm, wenn uns Jesus dann auch noch verurteilen würde. Ich weiß, ihr seid auf dem falschen Dampfer. Ihr sucht den Lebenden bei den Toten, ist er aber nicht. Trotzdem, fürchtet euch nicht. Geht hin zu den Brüdern, sagt es ihnen. Und indem sie aufbrechen, kommt ihnen Jesus schon entgegen. Jesus wird dir entgegenkommen. Er wird dir helfen auf dem Weg, den er mit dir gehen möchte, auf jeden Fall. Jesus kommt den Frauen entgegen. Ein wunderschönes Detail hier in der Auferstehungsgeschichte. Das ist Jesu Art. Das, was wir tun können, wir können davon reden. Wir sollen davon reden. Geht hin und verkündet es euren Brüdern. Wir sollen davon reden. Wir sollen das bezeugen, was wir erlebt haben. Interessanterweise werden die Frauen ausgesandt, als sie sich zu Jesu Füßen hinwerfen. Ich glaube, da ist etwas ganz Wichtiges dran. Der Engel sagt, kommt, schaut das leere Grab, hier hat er gelegen. Sie sollen von dem berichten, was sie gesehen haben. Und Jesus kommt ihnen dann entgegen, sie fallen zu seinen Füßen und dann sagt er ihnen das auch nochmal. Und jetzt geht zu euren Brüdern und sagt es ihnen. Man kann über Jesus nur reden, wenn man mal vor seinen Füßen gekniet ist. Du kannst nur von Jesus etwas sagen, wenn du dein Leben ihm hingelegt hast, wenn du deine Knie gebeugt hast vor ihm. Und wenn du das gesehen hast, was er getan hat, das leere Grab, dass er auferstanden ist und so weiter und so weiter. Man kann über Gott reden, auch wenn man ihm nie begegnet ist. Das, was hier steht, ist die Beauftragung der Frauen, nachdem sie ihm begegnet sind, nachdem sie das leere Grab gesehen haben, nachdem sie auf ihre Knie gefallen sind. Und ich denke, das sind ganz wichtige geistliche Grundlagen. Du kannst nur von Jesus etwas sagen, wenn du vor ihm auf die Knie gegangen bist. Sonst wird das Kokolores. Sonst redest du von irgendeinem höheren Wesen oder einer höheren Kosmosmacht oder all diesen Dingen. Es geht darum, dass Jesus auferstanden ist. Nicht um etwas Religiöses, Frommes. Es geht um ihn als Person. Das ist eine ganz wichtige Sache. Botschaft zu Ostern. Jesus trägt meine Schuld, bezahlt mit seinem Leben für mich. Und er aufersteht. Er hat die Macht über den Tod. Und derjenige, der Macht über den Tod hat und über das Leben, ist der Einzige, der das Leben geben kann. So barmherzig Jesus auf der einen Seite ist, so intolerant ist Jesus auf der anderen Seite. Leben kann nur derjenige geben, der das Leben hat. Und das ist Jesus, der auferstanden ist. Paulus sagt, ein Christsein ohne das Thema Auferstehung kann es nicht geben. Ohne dass wir als Christen von Jesus, dem Auferstandenen, berichten, kann es kein vollmächtiges Christsein geben. Dann sind wir nur eine Religion, nur etwas Religiöses. Nur wenn wir wissen, dass Jesus auferstanden ist, dann weiß ich, dass er mir ewiges Leben gibt und geben kann. Ansonsten nicht. Und es gilt in dem Moment, wo ich meine Knie beuge vor ihm und niederfalle und am besten seine Füße umfassen. Ich kann nur von Jesus reden, wenn ich ihm begegnet bin. Paulus sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, so wirst du gerettet werden. Hier steht nichts davon, dass wir es verstehen müssten. Sondern hier steht, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, du musst es nicht erklären. Du musst es weitersagen. Natürlich im Griechischen heißt bezeugen Martyrein und wir hören das, was dahinter steht. Ein Bezeugen, wo unter Umständen ich und meine Person leiden werden, weil es die Leute vielleicht nicht hören wollen. Martyrein, Märtyrer werden. Das heißt nicht mit Bombengürtel und so solchen Sachen, sondern das Erleben, dass Menschen so lange über Frömmigkeit mit dir reden können, bis du sagst, aber bei Jesus, da musst du. Und dann kriegst du Ärger. In dem Moment, wo es darum geht, dass nur Jesus auferstanden ist und niemand anders sonst, dann gibt's Ärger. Du kannst über Religion und alles Mögliche reden. Aber in dem Moment beginnt es problematisch zu werden. Und das meint Jesus hier an dieser Stelle. Vielleicht gibt es in deinem Leben die Situation, dass du noch nie aufgefordert worden bist, klare Sache zu machen mit Jesus. Für mich selber war das eine ganz wichtige Entscheidung, klare Sache zu machen. Sicher, es gibt ein höheres Wesen, es gibt Gott, aber sich und sein Leben in die Hand Jesu hineinzulegen, das ist nochmal was anderes. Ich werde gleich im Gebet fragen, ob jemand unter uns heute diesen Tag nutzen möchte, diesen Auferstehungstag nutzen möchte, um sein Leben in die Hand Jesu hineinzulegen. Vielleicht brauchst du diese Situation, dass irgendwie ein Erdbeben in deinem Leben gekommen ist oder kommt, um die Dinge, die du so fest geglaubt hast oder in Händen zu meinen hattest, und Gott hat sie dir aus den Händen geschlagen, zu Jesu Füßen und seine Füße umfassen: Herr, da hast du mein Leben. Das möchte ich gerne gleich fragen. Und dann kann man mit einem Handzeichen das mitkriegen, wenn wir alle miteinander gebeugt sind beim Beten. Aber es bedarf dieser Entscheidung, dass du dein Leben in seine Hand hineinlegst. Eine ganz wichtige Sache. Lasst uns miteinander beten. Ich werde gleich diese Frage stellen. Herr Jesus,